ARD.
Und an meinem dritten Tag als Schulleiter dort gab es einen Reizgasangriff. Es gab eine große Anzahl von leicht verletzten Schülerinnen und Schülern. Es waren mehrere Mannschaftswagen vor Ort. Es war ein Haufen Polizei und Feuerwehr vor Ort. Und diese Situation war für das Kollegium und die Schulgemeinschaft alltäglich.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Wie führt man eine Schule, in der der Alltag manchmal alles andere als alltäglich ist? Wo Herausforderungen wie Sprachbarrieren, Armut, Gewalt, Perspektivlosigkeit und Lehrkräftemangel nicht abstrakte Schlagworte sind, sondern tägliche Realität. Engin Çatık ist seit Ende Januar 2025 Schulleiter der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin. Einer Schule, die in den Medien mit einem Brandbrief Schlagzeilen machte, in dem das Kollegium auf Gewaltbereitschaft, Bildungsferne und sprachliche Probleme aufmerksam machte. Wie gelingt Leitung in einem solchen Umfeld? Was hilft und was hilft nicht? Darüber spreche ich heute mit Engin. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, mein Lieber.
Lieber Engin, wie geht es dir und wie geht es der Schule nach einem Jahr Arbeit?
Ja, wir haben gerade Winterferien in Berlin, mir geht's gut. Also ich bin zwar auch im Dienst, aber insgesamt würde ich sagen, dass es der Schulfamilie gut geht. Und ich würde sogar behaupten, dass die Krise beendet ist. Das heißt noch lange nicht, dass die Probleme und Herausforderungen gelöst sind. Das wissen wir beide aus der Praxis. Aber zumindest konnten wir sie analysieren, den Laden beruhigen und jetzt müssen wir in Entwicklungsprozesse kommen.
Es ist ja auch nicht so, dass es nicht andere Schulen gibt, in denen durchaus krisenhafte Entwicklungen laufen. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass man von so einer Krise eigentlich sprechen musste, dass das Kollegium auch an die Öffentlichkeit gegangen ist?
Ja, der von dem Kollegium formulierte Brandbrief beinhaltet ganz viele Aspekte, die darüber Auskunft geben. Ich bin ja erst im Nachgang gekommen, aber da ging es eben um eine hohe Form der Gewaltbereitschaft, um sprachliche Defizite, nicht zu erreichende Elternhäuser, all diese Dinge, die sozusagen das Kollegium überfordert haben.
Bevor wir darüber sprechen, welche Strategien und konkrete Möglichkeiten es gibt, dann mit diesen Herausforderungen umzugehen, nochmal eine persönliche Frage. War die Leitung einer Schule, die, wie du es gerade auch nochmal gesagt hast, wegen Gewalt, Sprachproblemen und so weiter in den Medien war, für dich eine selbstverständliche Entscheidung oder wie lange hast du gebraucht zu sagen, diese Herausforderung nehme ich an?
Ja, tatsächlich habe ich nur kurz drüber nachdenken müssen aufgrund meiner familiären Situation und der Tatsache, dass ich drei Kinder habe und meine Frau auch Vollzeit berufstätig ist. Wir mussten uns also abstimmen, wie wir das wuppen, weil du kannst dir vorstellen, dass die Übernahme so einer krisenbelasteten Schule eben wieder bedeutet, 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Ich habe das ja schon mal durch. Ich durfte die letzten 6 Jahre ja eine andere Schule leiten, die ich vor 6 Jahren auch in einer Krise übernommen habe. Und deswegen wusste ich, worauf ich mich einlasse. Was mich am meisten getriggert hat, war die sehr eindimensionale Ursachenbeschreibung der Situation vor Ort, nämlich, dass es migrantische Jugendliche sind, die alle gewaltbereit sind oder eine verfehlte Migrationspolitik. Und das hat mich natürlich als Mensch mit Migrationsgeschichte getriggert. Und dann dachte ich, ey, jetzt erst recht.
Ja, da kommen wir auch noch gleich drauf. Du sprichst ja sogar davon, dass du, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, aber vielleicht auch gar nicht so sehr von der Straße bist und dass das durchaus als Haltung gar keine schlechte Perspektive mit diesen jungen Leuten ist. Tobias Nolte, der ehemals im Rütli-Campus gearbeitet hat, die Rütli-Schule damals, auch groß in den Medien, sprach in einer Folge von Die Schule brennt von Schulen in normaler Lage, weil er den Begriff Brennpunktschule stigmatisierend findet. Hören wir mal kurz rein in die Folge vom 8. Januar 2024.
Wo kommt dieser Begriff Schule in normaler Lage her? Und genau, es ist ein bisschen der Versuch, sich abzugrenzen von bisher immer stark frequentierten Begriffen wie Brennpunktschule und Schule in herausfordernder Lage, weil es da doch immer sehr um den Blick geht, den Lehrkräfte oder die Gesellschaft auf sogenannte Brennpunktschulen einnehmen. Und was wir mit dem Begriff versucht haben, umzukehren, ist der Blickwinkel, weil ihre Schule halt für die allermeisten unserer Kids eine ganz normale Schule ist. Also es ist nicht so, dass die an diesen Ort gehen und sich denken würden, oh mein Gott, ich bin in einer Brennpunktschule gelandet, was macht das mit meinem Leben, wie schlimm ist das? Sondern einfach an ihre Schule gehen und für die ist das normale Lage. Und diese Begriffe haben ja auch immer sehr etwas mit so Normvorstellungen zu tun. Und wenn man sich selber mal fragt, was bei einem im Kopf abgeht, wenn man von sogenannten Brennpunktschulen spricht oder an wen man primär denkt, wenn man von Schule in herausfordernder Lage spricht, da glaube ich nämlich, denkt man vor allem an die Herausforderungen, die Lehrkräfte an diesen Schulen haben und nicht so sehr an die Herausforderungen, die die Kids haben. Genau, war das unser Versuch, das aufzubrechen.
Engin, du sagst ja auch, das ist unsere Realität. Sollten wir den Blick auf Schulen in sozialen Brennpunkten generell ändern? Und damit meine ich jetzt nicht nur den Namen und die Bezeichnung.
Ja, unbedingt. Dieser defizitorientierte Blick macht schon den ersten Fehler, weil die Probleme und Herausforderungen vor Ort, die gibt es ja überall. Ja, es gibt dann einige Schulen, wo es dann laut knallt und uns alle aufschreckt und dann eine Form von Diskussion losgetreten wird, die dann irgendwann wieder abebbt. Aber es ist schon so, dass diese Herausforderungen an vielen Schulen bundesweit vorhanden sind. Und deswegen würde ich Brennpunkt auch als nicht korrekten Begriff bezeichnen, weil es eben Schülerinnen und Schüler und die Schulgemeinschaft framed. In normaler Lage finde ich einen sehr charmanten Begriff, weil es tatsächlich ja Gesellschaft ist. Das, was wir außerhalb der Schulmauern erleben, erleben wir nun mal auch innerhalb. Und wenn wir uns die Medien anschauen, dann sehen wir dort ja auch ziemlich viele Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen müssen.
Ich möchte ungern so einen Alarmismus oder so eine Art von, weiß nicht, Beschreibungsschreck-Szenario betreiben, aber ganz kurz würde ich doch irgendwie auf Probleme gucken, damit wir uns die konkret vorstellen können.
Gerne.
Du bist ja da hingekommen in auch diese Situation. Was heißt Sprachprobleme? Was heißt Gewaltbereitschaft? Was heißt das denn konkret?
Ja, also ich bin vor knapp 12 Monaten dort eingesetzt worden. Und an meinem dritten Tag als Schulleiter dort gab es einen Reizgasangriff. Es gab eine große Anzahl von leicht verletzten Schülerinnen und Schülern. Es waren mehrere Mannschaftswagen vor Ort. Es war ein Haufen Polizei und Feuerwehr vor Ort. Und diese Situation war für das Kollegium und die Schulgemeinschaft alltäglich. Es war also keine Ausnahmesituation, das, was ich gerade beschreibe. Und diese Atmosphäre konnte ich im pädagogischen Handeln eben spüren. Meinen Kolleginnen und Kollegen fehlte zunehmend Unsicherheit und auch den Schülerinnen und Schülern hat es, glaube ich, keinen Spaß mehr gemacht, zur Schule zu gehen. Mhm. Und damit ist ja schon vieles verloren.
Der erste Angang, von dem du immer sprichst, ist vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Du sagst nämlich, vielleicht jetzt nicht in so einem extremen Fall, der ja wirklich mehr bedeutet als ein kurzes Gespräch, aber du sagst zumindest, dass es nicht damit geholfen ist, eine Sanktion auszusprechen oder sofort laut zu werden, jedenfalls die Macht noch mehr auszuüben, als sie sowieso schon da ist. Also der Machtunterschied zwischen jetzt zum Beispiel Schulleiter oder auch einer Lehrkraft und Schüler. Das heißt, es geht dir eigentlich erstmal darum, Gelassenheit walten zu lassen. Erklär mal.
Ja, zumal sich diese Gelassenheit auch überträgt auf die vor Ort Wirkenden und ihnen wieder Sicherheit gibt. Ich möchte das gerne ausführen. Ich halte es für einen Trugschluss, dass Schulleitungen oder Lehrkräfte über Klassen oder Schulgemeinschaften die Kontrolle bewahren können oder erhalten können. Der Begriff Kontrolle, der ist für mich echt ein Schein. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und ich bin daher der Meinung, dass es vielmehr darum geht, zu verstehen, was ein Individuum gerade beschäftigt. Und deswegen, wenn ich merke, dass ein emotionaler Jugendlicher mir gegenüber sitzt und super aufgebracht ist, weil er sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt, vielleicht auch, weil es eine willkürliche Strafmaßnahme war, bringt es aus meiner Sicht nichts, dann rational ins Gespräch zu gehen, weil die Emotionen diese Ratio überdecken. Und dementsprechend erlaube ich dem Jugendlichen auch in meinem Büro, sich erstmal abzuregen. Und du hast vollkommen recht, ich habe als Schulleiter sowieso immer mehr Macht. Das Schulgesetz in Berlin erlaubt mir, bei Störung des Friedens einen Schüler, eine Schülerin für 10 Tage zu suspendieren und dann nochmal bei Beschluss der Klassenkonferenz für weitere 10 Tage. Ich halte diese Macht nicht für negativ, es sei denn, man nutzt sie eben aus, und zwar autoritär. Und deswegen ist mir wichtig, dass Jugendliche verstehen, dass ich um Gottes Willen nicht gegen sie agiere, sondern im besten Fall für sie.
Als ich das gehört habe, musste ich daran denken, dass ich, als ich noch mit Katja Saalfrank im Familienrat-Podcast war, oftmals über das sogenannte Eisbergmodell gesprochen hat, was Katja auch aus der Psychotherapie überführt hat in die Pädagogik. Da ist sozusagen an der obersten Spitze das Verhalten, darunter liegen Emotionen, wie zum Beispiel Wut oder Trauer, und darunter ein Grundbedürfnis, was dann eben ein fehlendes Grundbedürfnis ist. Das war für mich damals wirklich erhellend, weil es auch nochmal gezeigt hat, dass wir ja aber nur eins davon sehen, nämlich das Verhalten. Und wenn wir als Lehrerinnen und Lehrer auf ein Verhalten reagieren, aber weder wissen, was für eine Emotion darunter ist, noch was für ein in dem Fall fehlendes Grundbedürfnis, zum Beispiel nach Sicherheit oder nach Autonomie, können wir immer nur die Symptome bekämpfen. Und so hört sich das ja bei dir auch ein bisschen an, oder? Dass es erstmal darum geht, Verständnis auch dafür zu bekommen, was ist es eigentlich, was dich in dem Fall so unglaublich triggert.
Korrekt, zumal bei unserer Reaktion auf das Verhalten häufig ja auch noch der Jugendliche das Gefühl hat, als Mensch, als Person abgewertet zu sein. Also die Trennung von Verhalten und Person ist für Jugendliche ja auch nicht eine leichte Aufgabe. Es geht ja selbst Erwachsenen so, dass sie das kaum trennen können. Und wenn ich ein Verhalten und als Symptom eben sanktioniere und ohne zu erklären, warum das eine oder andere folgt oder warum ich das Verhalten vielleicht anders einschätze als der Jugendliche selbst, dann können eben Jugendliche denken, ey, der Lehrer, die Lehrerin, der Schulleiter, der mag mich nicht und wertet mich als Person ab. Das ist ja gar nicht der Fall, aber da müssen wir, glaube ich, sehr sensibel kommunizieren, damit das Vertrauensverhältnis und die Beziehung untereinander nicht zerstört wird, um dann ins Learning, in Lernprozesse zu kommen.
Gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass selbst wenn man diese Erkenntnis hat und sagt, ja, da gehe ich mit, total richtig, ist schwierig ist, das auch in eine eigene Haltung zu überführen. Also zum Beispiel ein Jugendlicher, der dich wirklich provozieren will, ja, und dann sozusagen den Schritt zurückzugehen aus sich selbst heraus und zu sagen, der meint mich aber gerade zum Beispiel nicht, der meint gerade die Rolle, die ich habe, und ich versuche da anders anzugehen. Das ist ja erstmal ein Schritt, dahin zu kommen. Und zweitens, das ist ja auch nicht nur Intuition. Wir Lehrkräfte und gerade Lehrkräfte in Schulen mit besonderen Herausforderungen brauchen ja auch einen Werkzeugkasten. Wie kommen wir dahin?
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich kann das als Schulleiter unterstützen, indem ich meine Kolleginnen und Kollegen dahingehend schütze, ihnen zu sagen, geht bitte nicht in die Machtkämpfe rein. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich immer wieder erwähne. Wenn ihr feststellt, dass es einen Konflikt gibt zwischen euch und dem Jugendlichen, dann bitte ich euch darum, den nicht unmittelbar auszutragen, sondern, wir reden ja immer von multiprofessionellen Teams, sondern gerne auch Schulsozialarbeit mit ins Boot zu holen, zu Beginn meiner Amtszeit dort auch mich ins Boot zu holen. Also ich habe viele Schülergespräche geführt, weil der Bedarf einfach sehr groß war vor Ort, um einfach gerne auch den Bad Cop zu spielen, um meinen Kolleginnen und Kollegen, die nun mal Groundwork machen im Klassenraum, die Möglichkeit zu geben, nach dieser hoffentlich nicht eskalierenden Situation wieder miteinander arbeiten zu können. Also das kann man als Schulleitung sehr gut machen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wie an vielen Schulen gibt es auch an der Friedrich-Berges-Schule das Handyverbot. Und wenn jemand das Handy rausholt und doch benutzt, dann muss die Person es abgeben und kriegt es in der Regel am Ende des Tages zurück. Und da gibt's natürlich Jugendliche, die dann die Abgabe verweigern und sagen, nö, ich gebe das jetzt nicht ab. Und ich möchte dann eben nicht, dass meine Kolleginnen und Kollegen in die Diskussion gehen mit dem Jugendlichen, weil das macht da in dem Moment gar keinen Sinn. Die Emotionen sind viel zu weit oben und wir wissen ja alle, das Handy ist mittlerweile wie so ein, ja, dritter Arm, den sie unbedingt brauchen, um zu überleben. Da würde ich tatsächlich meine Kolleginnen und Kollegen schützen und sagen, schickt sie bitte zu mir oder holt euch Unterstützung der Schulsozialarbeit. Wir lassen die Situation runterkochen und dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Und das trägt Früchte. Also ich bin sehr zufrieden damit, weil meine Kolleginnen und Kollegen auch spüren, dass ich ihnen den Rücken stärke und sie ein bisschen nicht aus der Verantwortung rausnehme. Das möchte ich gar nicht sagen, sondern einfach nur schütze in solch eskalierenden Situationen.
Ja, ich fand es spannend, dass du an einer anderen Stelle gesagt hast, wenn die Eltern dann die Handys abholen, fragen sie dich manchmal auch, ob du es nicht noch 2 Wochen bei dir im Büro liegen lassen kannst, weil die selber ja dieses Problem des Kontrollverlustes haben, das die Jugendlichen haben und die Schulen ja auch. Ne?
Ja, korrekt. Es liegt dann auch manchmal in meinem Safe und sie sagen dann noch den Nebensatz, Herr Czottek, ich kämpfe auf ihrer Seite. Dabei heißt es ja eigentlich, ich kämpfe auf der Seite der Eltern und versuche die Eltern dabei zu unterstützen, Nutzung der Smartphones und Handys so ein bisschen einzudämmen.
Ich wollte da eigentlich gar nicht zu fragen, weil ich auch diese ganze Smartphone-Verbotsdiskussion so ermüdend finde, aber an der Stelle vielleicht doch einmal ganz kurz. Ich habe nämlich das Gefühl, diejenigen, die sagen, wir brauchen keine Verbote, sondern aktive Mediennutzung, zu denen ich mich teilweise auch zähle, kommen aber oft aus so einer akademischen Perspektive, so nach dem Motto, jeder kann das doch verwenden und dann verwenden wir das auf reflektierte Art und Weise. Während manche Kinder, glaube ich, auch einfach mal diese Trennlinie brauchen, weil die sowieso schon den ganzen Tag an den Geräten hängen.
Das ist eine sehr privilegierte Haltung, wirklich. Ich stimme dir da vollkommen zu, weil das, was wir an durchschnittlichen Bildschirmzeiten erleben in sozial schwachen Familien, ist enorm, auch in den anderen Familien. Aber trotzdem, du hast recht, die Aufsicht oder der Erziehungsauftrag in Familien, und das ist nicht als Vorwurf formuliert, aber in Familien, die Existenzsorgen haben, am Existenzminimum leben, sich dann noch um Erziehung zu kümmern, da würde ich tatsächlich sagen, da machen wir es uns als Gesellschaft zu leicht und dem möchte ich mich nicht hingeben. Das heißt, ich bin kein Fan von so einer laissez-faire Pädagogik, sondern ich muss, und ich komme nun mal aus dem Milieu und deswegen ist mir sehr wohl die Lebensrealität dieser Jugendlichen bekannt, ich muss für Strukturen und Grenzen sorgen, damit ich aus ihnen erfolgreiche Jugendliche mache.
Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ich verstehe ja, Haltung ist das A und O, ich möchte mich in Gelassenheit üben. Aber was gibt es denn noch für systematische Angänge, Jugendliche zu unterstützen? Ihr habt beispielsweise das Fach Empathie. Merkt man direkt dann auch eine Wirkung bei solchen, ja, strukturellen Möglichkeiten?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil es nicht so messbar ist. Hm. Das ist immer. Ich kann es aber doch messen, und zwar an der Zahl der Gewaltmeldungen und der Konflikte. Das heißt, das Fach Empathie ist ein unbenotetes Fach, wo wir miteinander ins Gespräch gehen, Räume schaffen, die Jugendlichen ja zunehmend weggenommen werden und deswegen sind sie ja auch in digitalen Räumen aktiv. Das heißt, ich glaube, es ist eine Scheibe von vielen, die dafür sorgt, dass sich so eine Schulgemeinschaft beruhigen kann, weil Jugendliche verstehen, dass wir mit ihnen reden und nicht über sie. Und tatsächlich hat das nicht nur das Ziel gehabt, dass wir Räume für Jugendliche schaffen, sondern ich wollte auch als Vorgesetzter eines Kollegiums an dem Mindset meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten, weil sie in diesem Raum des unbenoteten Fachs Empathie kein Curriculum hatten und damit auch ein bisschen Sicherheit fehlte. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir lernen, dass Ambiguität eine Rolle spielt, weil Jugendliche erleben das jeden Tag. Sie kommen in Räume und wissen nicht, was der Lehrer, die Lehrerin gerade so vorhat. Wir kommen über die Türschwelle als Jugendliche und gucken dann, heute habe ich zwar Deutsch, Mathe, Englisch, aber was erwartet mich? Mhm. Und wir Lehrkräfte sollen das auch mal erleben und das war auch die Intention mit der Installation dieses Fachs.
Ich meine, es ist spannend, dass du das Kollegium jetzt auch nochmal erwähnst, denn Hattie sagt zum Beispiel, dass so eine kollektive Form der positiven Leistungserwartung, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht, da auch eine große Wirkung hat in Bezug auf gelingenden Unterricht. Naja, also der sagt interessanterweise, dass alle Schulen weltweit, in die er gegangen sind, die den Unterschied gemacht haben, Schulen sind, wo das Kollegium von unseren Schülern spricht und nicht von meinen. So. Du gehst ja dann auch noch einen Schritt weiter, ne? Du hast ja so Teamzeiten etabliert für das Kollegium, wenn ich mich richtig informiert habe. Wofür sind die dann da?
Ja, weißt du, Dieses Deputatsmodell wird ja an ganz vielen Stellen diskutiert und es macht auch Sinn, weil viele Gespräche führen wir zwischen Tür und Angel und wir haben eh sehr viel zu tun, ne? Vom Unterricht in den Kopierraum, in die Aufsicht und das kennen wir alles. Das heißt, was ich gemacht habe, ist den Jahrgangsgedanken zu installieren. Der ist noch nicht etabliert, das möchte ich ganz klar formulieren, das geht innerhalb von 12 Monaten auch nicht, aber zumindest sind die Strukturen gelegt und ich mache das mal konkret. Ich habe nicht nur Jahrgangsteamzeiten geschaffen, sondern auch eine Jahrgangskoordination, Jahrgangsflure in Bezug auf die Klassen und Jahrgangstische im Kollegiumsbereich. Mhm. Also ich wollte auch damit in mein Kollegium ein systemisches Denken etablieren, damit sie verstehen, ey, wir können eben nur erfolgreich sein, wie du es formuliert hast, wenn wir kollektiv agieren.
Mhm. Das heißt, dass man sich eben auch als Team sieht, um auch besser mit Konflikten umgehen zu können letztlich, oder? Und auch zu sagen, wie machst du das denn bei zum Beispiel dem Schüler oder der Schülerin, wo es oft öfter mal schwierig ist?
Ja, und ich bin sehr dankbar in Bezug auf die Menschen vor Ort, weil die Veränderungsbereitschaft ist enorm. Und ich muss gestehen, vor 12 Monaten war ich mir nicht ganz sicher, ob das so ist. Ja, aber die Notwendigkeit, die im Brandbrief formuliert war, war Gott sei Dank auch noch verbunden mit dieser Veränderungsbereitschaft in Bezug auf Change-Prozesse. Das ist nicht immer der Fall.
Jetzt haben wir ja vor allen Dingen über den grundsätzlichen Umgang gesprochen, über das Zusammensein, das Zusammenwirken. Wie ist das mit den anderen beiden Problemfeldern, die damals in dem Brandbrief eine Rolle gespielt haben? Also beispielsweise Sprache. Wie kann man da vorgehen? Ich würde jetzt mal vorsichtig annehmen, dass der Hinweis darauf, hier wird Deutsch gesprochen, nicht zielführend ist, sondern dass es eigentlich um auch eine nachhaltige Form der Unterstützung geht.
Ja, da bin ich auch sehr klar in meiner Haltung. Also die Intention zu sagen, hier wird Deutsch gesprochen, ist in der Regel die Tatsache, dass es um Bildungssprache geht. Ja, ich möchte da niemandem irgendwas Schlechtes unterstellen. Ich verstehe das, es ist trotzdem falsch. Das heißt, die Muttersprache und Herkunftssprache muss eben auch gewertschätzt werden, damit die Person nicht abgewertet wird. Im Übrigen belegen ja zahlreiche Studien mittlerweile, dass man dann die weitere Sprachen viel besser lernt. Ja. Es kommt aber hinzu, dass es mir nicht nur darum geht, die Schule wieder zu einem Beziehungs- und Lebensraum zu machen, sondern Sprache hast du erwähnt. Die Lesekompetenzen, das wissen wir beide, sind sehr schwach, nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Die Mindeststandards an meiner Schule wurden zu 70% nicht erfüllt. Und wir haben als eine der ersten weiterführenden Schulen, ich glaube, es gab 2 oder 3 vor uns, ein Leseband auch an der weiterführenden Schule installiert. Das gibt es in Hamburg recht erfolgreich an den Grundschulen.
Aber kannst du das kurz erklären, was das heißt, ein Leseband?
Gerne. Sehr gerne. Wir haben jeden Tag 15 Minuten strukturell im Stundenplan verankert, wo Schülerinnen und Schüler in einem Lesetandem an ihrer Leseflüssigkeit lernen und üben. Wir stellen jetzt gerade fest, dass es eine Progression geben muss, weil aktuell machen alle 4 Jahrgänge dasselbe, nämlich die Lesetandem-Methode. Das ist aber zu wenig für die höheren Jahrgänge. Mhm. Und wir sind jetzt in einem Entwicklungsprozess, wo wir jetzt für uns feststellen, okay, in den nächsten Monaten müssen wir da an uns weiterarbeiten und an dem Konzept.
Ein weiterer Punkt sind da die Eltern. Ich finde, Eltern zu adressieren ist immer schwierig als Gesamtgruppe. Und du hast ja auch gerade gesagt, ein Teil war auch, Eltern sind schwer erreichbar. Du hast jetzt, oder ihr habt jetzt verschiedene Dinge auch schon in eure Schule eingebunden, zum Beispiel den Bilanzgesprächetag. Aber du sagst ja selber, dass auch bei inoffiziellen Anlässen, zum Beispiel Theater oder Sport und so weiter, immer mal wieder auch Gespräche geführt werden. Ich stelle mir das als größte Herausforderung vor, die zu adressieren, die sich am meisten zurückziehen. Seid ihr da ein Stück vorangekommen?
Nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Das ist immer noch ein wirklich schweres Feld. Ich möchte trotzdem dazu sagen, sowas wie die Bilanzgespräche sind von enormer Bedeutung. Die sind ganztägig bei uns und jede Schülerin, jeder Schüler muss verpflichtend dran teilnehmen. Ich möchte das kurz erklären. Die Milieus, von denen wir sprechen, als schwer erreichbar, die wir als schwer erreichbar beschreiben, die kriegen ja häufig Rückmeldungen von Behörden oder von Schule als Behörde, die negativer Natur sind. Wir fordern sie zu irgendetwas auf. Ne? Also wenn Familien Sozialleistungen beziehen, fordert sie irgendein Amt auf, irgendeine Rückmeldung zu geben, Schulbescheinigung der Kinder einzureichen und nachzureichen. Und Schule, die vielleicht eben problembelastete Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Familien unterrichtet und beschult, schreibt ja häufig auch Briefe, die negativ sind. Ja, ihr Kind hat schlechte Noten, ihr Kind hat sich daneben benommen. Und wir müssen es schaffen, dass die Eltern verstehen, dass das unsere gemeinsame Aufgabe ist, das Kind in die Erfolgsspur zu bringen. Und deswegen müssen sowohl die Schülerinnen und Schüler, die uns gar keine Probleme machen, eingeladen werden, damit sie vor ihren Eltern hören, wie toll sie sind. Mhm. Und es müssen gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler eingeladen werden, die uns Probleme machen, damit wir mit ihren Eltern und ihnen darüber sprechen, was kann ich als Pädagoge, als Pädagogin machen, um dich zu unterstützen? Und was müssen vielleicht auch deine Eltern machen? Weißt du, weil die Eltern ja von ihren Kindern aufgrund der Sorgen, die sie zu Hause haben, selten hören, was sie für Bedürfnisse haben. Mhm. Und dann müssen wir diese Schülerinnen und Schüler unterstützen und sagen, haben Sie gehört, liebe Mutter, lieber Vater, Ihr Kind wünscht sich, dass Sie ihm einen Wecker kaufen und nicht den Handywecker einstellen, der das Kind nämlich ablenkt vom Schlafen, weil es nachts dann da rumdaddelt.
Was ich an dem gesamten Gespräch so wertschätze, ist, dass du einen sehr pragmatischen Angang hast. Es geht also weniger darum zu sagen, was fehlt alles, als mehr zu sagen, was können wir eigentlich mit den Mitteln, mit den Ressourcen, mit dem Personal, was wir haben, schon erreichen. Gäbe es Dinge, die aus deiner Sicht vielleicht auch gar nicht so utopisch wären, die helfen würden, gerade in einer Schule mit herausfordernder sozialer Lage, das noch ein bisschen besser hinzukriegen?
Ja, also ich bin für Berlin recht dankbar, weil wir hier sogenannte eigenverantwortliche Schulen sind. Mhm. Wir können ganz viele Entscheidungen bezogen auf die Herausforderung vor Ort selber steuern und mit dem Team sozusagen in eine Richtung gehen. Da ist uns viel Freiraum gegeben. Ich glaube trotzdem, dass es noch mehr eine Öffnung aller geben muss in sozusagen die Zusammenarbeit und Kooperation. Ich möchte das konkret machen. Mhm. An meiner alten Schule, die ich davor 6 Jahre geleitet habe, haben wir zu Corona-Zeiten auch Impfaktionen geplant und Nachbarinnen und Nachbarn eingeladen, die sonst nicht an diese Impfung gekommen wären. Ja, mir geht's da gar nicht darum, diese Impfung zu beurteilen, sondern einfach nur, um zu belegen, dass Schule mehr kann, als nur Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Mhm. Ja, und da bin ich gerade auch dabei, den Sozialraum, in dem sich die aktuelle Schule befindet, mit einzubeziehen. Und ich muss dazu sagen, der Sozialraum hat eine hohe Form der Bereitschaft gezeigt, uns zu unterstützen. Da gibt es ganz viele Angebote. Und ich glaube, da müssen wir ein paar weniger Strukturen, die sehr starr sind. Ich spreche über Prüfungen, die ja alle festgelegt sind, wo wir unseren Jahresplan ja sozusagen entlang organisieren müssen. Ich glaube, da wäre es noch mal besser, ein bisschen mehr Freiraum zu bekommen, weil dieser Leistungsdruck, 4 Klassenarbeiten pro Fach, ne, in jedem Jahrgang, der zwingt uns so ein bisschen in diese Struktur und verhindert Flexibilität, die gerade in diesen Schulen, die in normaler Lage sind, ein bisschen wieder zu beruhigen.
Zum Abschluss, du sprichst vom systemischen Denken und dann auch Handeln und von deinen verschiedenen Ideen. Ist das alles aus der eigenen Praxis erwachsen oder gibt es auch, ich sag jetzt mal, Material oder Seiten oder Homepages und so weiter, wo du dich immer auch hinwendest, um nochmal neue Impulse für dich zu finden, was Schulleitung angeht?
Die Impulse kommen aus den Begegnungen mit Praktikerinnen und Praktikern. Das hilft mir mehr, muss ich gestehen. Das heißt, ich bin jemand, der für Networking steht und ich lerne sehr gerne dazu. Und zwar von allen möglichen Schulen und Schulformen und gerne auch professionsübergreifend. Also ich habe vor kurzem in der Kita hospitiert, einfach um zu sehen, wie frühkindliche Bildung passiert. Ne? Und nicht in der Kita meines Sohnes, sondern natürlich ganz woanders. Und dann kommt noch hinzu, neben den externen Menschen, die ich kennenlerne, es gibt eine hohe Form der Expertise in den Kollegen. Die bringen so viel Ressourcen mit und es wäre fatal, wenn wir als Schulleitungen nicht darauf eingehen und sagen, hey komm, wir setzen uns an den Tisch, was müssen wir gemeinsam machen, um die Schule eben zu entwickeln. Und ich bin sehr dankbar, ich habe immer sehr viele kreative Köpfe vor Ort, das heißt die Ideen springen mitnichten in meinem Kopf, sondern tatsächlich sind Mannschaftsleistungen.
Wenn jetzt gerade noch ein Kollegium zugehört hat oder auch Schulleitungen, die sagen, wir sind zwar nicht in der Situation, wo wir kurz davor sind, einen Brandbrief zu schreiben, aber weit von dieser Grenze sind wir auch nicht. Was war für dich ganz zu Beginn das Allerwichtigste? Mit anderen Worten, Wo fängt man an?
Ja. Ah, das ist ganz schwierig, weil es so wirkt, als würden unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit nicht gut machen. Aber es war in erster Linie überall hinzuschauen, wirklich hinzuschauen. Es gibt so manchmal Artikel in den Medien, wo eine Lehrkraft zitiert wird. Ob es stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen, weil es meistens keine namentliche Erwähnung ist. Um irgendwie meinen Alltag zu überstehen, muss ich über den Flur laufen, an 4 Konflikten vorbei. Ich darf nicht hingucken, damit ich im Unterrichtsraum bin. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann haben wir schon verloren als Schulgemeinschaft. Mhm. Das heißt, wir müssen bei jeder Kleinigkeit hingucken, weil die Durchsetzungsfähigkeit in kleinen Dingen erlaubt, die Diskussion in den Großen. Ich mache das deutlich, damit du verstehst, was ich meine. Ich bin an manchen Stellen vielleicht recht konservativ. Ich erlaube keine Cappies, keine Kapuzen im Schulgebäude. Wir haben mittlerweile keine Türklinken außen mehr, sondern einen Türknauf, damit man an der Tür klopft, wenn man ins Gebäude will. Ich erlaube auch keine Kaugummis im Flur, im Unterrichtsraum entscheidet die Lehrkraft. Es gibt also ein paar Dinge in kleinen Dingen, wo ich keine Diskussion zulasse, damit klar ist, in welche Richtung es geht. Und wenn ich feststelle, Schulgemeinschaft hält sich nicht daran, da mache ich auch gerne ein Beispiel, unter Jugendlichen in Berlin sind Vapes, diese E-Zigaretten gerade sehr in. Und ich habe in meinen ersten Wochen 2, 3 Schülerinnen und Schüler erwischt dabei und bin mit den Vapes durch alle Lerngruppen gelaufen und habe klar und transparent gemacht, dass ich dieses Verhalten an der Schule nicht möchte, weil es erstens Gift ist und zweitens gegen die Schulordnung verstößt. Das bringt ja nichts, aber zu sagen, ich möchte es nicht, weil es euch nicht gut tut, weil ich wirklich ein Interesse an euch habe. Ich glaube wirklich, in diesen Kleinigkeiten darf man eben nicht wegschauen. Aber deswegen habe ich eingeleitet mit, ich will damit niemandem vorwerfen, dass er seinen Job nicht macht, weil ich weiß, wie hart unser Job ist. Ich will nur sagen, wir dürfen diesen Punkt nicht erreichen, wo wir von uns selber sagen, ich kann da nicht mehr hingucken. Mhm. Präventionsarbeit ist wirklich die beste Vorsorge gegen Gewalt und gegen Brandbriefe.
Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, das heißt aber auch, dass man dann von Schulleitungsseite den Raum für eine Prioritätensetzung geben muss, der am Anfang vielleicht bedeutet, wir kommen weniger zum Unterrichten, weil wir uns gerade mehr erstmal um das Wichtigste kümmern, nämlich um die Beziehungsarbeit.
Absolut, weil das die Basis ist, um danach zu lernen. Also bin ich ganz bei dir. Das heißt, da muss ich auch als Schulleitung Druck rausnehmen. Das mache ich in der Regel sowieso. Du kennst die Anforderungen, die an Schulgemeinschaften gestellt sind. Die können wir eh nicht von heute auf morgen umsetzen, sondern wir müssen Schritt für Schritt agieren. Und ich sage ihnen dann nach Absprache mit der erweiterten Schulleitung, wie wir das machen.
Engin Schattig zeigt, eine gute Schule entsteht nicht dort, wo die Bedingungen perfekt sind, sondern dort, wo Menschen Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und jeden Tag für Vertrauen kämpfen. Lieber Engin, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank für den Austausch, mein Lieber. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.